Hallo, also Green is our Peace nun wirklich allemal. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Greenpeace Frankfurt im Hörerfenster bei Radio X am Mikrofon. Jörn Burger, ich muss heute für unseren Chefmoderator Otto einspringen, den wir heute als Experten brauchen. Und zwar zum angekündigten Thema, zum Weltklimabericht des IPCC. Und ich glaube, Otto, du solltest unseren Hörern erstmal erklären, IPCC, was ist das?
Ja, hallo, schönen guten Tag heute. Mal wieder auf der anderen Seite des Mischpultes als Moderator. Ich hoffe, ihr kommt einigermaßen hin mit dem, was ich euch erzählen werde. Der Jörn, vielen Dank für die Einleitung. Jörn hat uns ja schon angedeutet, worum es heute gehen wird. Wir beschäftigen uns mit dem IPCC. Wer ist denn der IPCC? Einige oder manche werden es sich vermutlich nicht wissen. Die lange Version dieses Kürzels heißt Intergovernmental Panel on Climate Change. Wir im deutschen Sprachgebrauch verwenden gerne den kürzeren Begriff Weltklimarat, was ja auch ein bisschen übertrieben scheint, aber der IPCC, bei dem Kürzel werde ich es jetzt heute bewenden lassen, der IPCC wurde 1988 gegründet und zwar von der Weltmeteorologischen Organisation, kurz WMO, und vom UN-Umweltprogramm, kurz UNEP. Der IPCC ist keine UN-Behörde, sondern wird gesponsert, finanziert vom WMO und von der UNEP. Ja, was macht der IPCC? Ich fange mal mit dem an, was sie nicht machen. Sie betreiben keine eigene Forschung, also sie haben keine Forscher beschäftigt, die im Auftrag vom IPCC durch die Welt reisen und Klimamodelle erstellen oder Klimamessungen vornehmen. Sie sind in Anführungszeichen Schreibtischtäter, also sie werten tausende jährlich erstellte Studien zum Thema Klimawandel aus und erstellen dann einen Bericht, der so im Abstand von allen 6 bis 7 Jahre veröffentlicht wird. Der letzte wurde 2007 veröffentlicht, hat damals für sehr viel Aufruhr gesorgt und sehr viel Wirbel um das Thema. Wo ich jetzt mal persönliche Meinung anführen möchte, ist, dass es mich dieses Mal erstaunt hat, wie wenig es eigentlich zur Kenntnis genommen wurde. Zumindest war der Aufschrei nicht ganz so groß wie, oder nicht mal annähernd so groß wie vor 6 Jahren, vor 7 Jahren, was dem Thema eigentlich nicht, angemessen erscheint, meiner Meinung nach, weil es ist eine grundlegende, ein ganz, ganz gravierendes Menschheitsthema, wie sich unser Klima entwickeln wird, welche Auswirkungen es haben wird, aber darüber im Verlauf der Sendung ein bisschen mehr. Der IPCC bietet dann den Politikern und Politikern einen Überblick an, was die Wissenschaftsgemeinschaft glaubt, vom Klimawandel zu verstehen oder daraus schließen zu können. Für die Erstellung von dem Bericht werden hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mobilisiert, die alle ehrenamtlich arbeiten und aus den unterschiedlichsten Fachgebieten kommen. Also nicht nur Meteorologen oder Naturwissenschaftler, da sind auch Sozialwissenschaftler dabei, Wirtschaftswissenschaftler. Es wird also breit gestreut, die Teilnehmer, die diesen Bericht verfassen. Die Mitglieder im IPCC sind die Regierung der darin im IPCC vertretenen 195 Mitgliedstaaten und die Berichte, die dann erstellt werden, die werden im Dialog zwischen den Regierungen und den Wissenschaftlern verfasst, wobei eben die Wissenschaftler das letzte Wort haben bei Zusätzen oder Änderungen, mit einer Ausnahme in der Form, dass wenn das Panel Übereinstimmung erzielt, wenn eventuell etwas gestrichen werden sollte. Der aktuelle Anlass für unsere Sendung zu dem Thema IPCC ist, dass eben jetzt Anfang November war das, der 5. Sachstandsbericht veröffentlicht wurde, beziehungsweise die Zusammenfassung, der sogenannte Synthesebericht, der aus drei verschiedenen Arbeitsgruppen das Ergebnis darin veröffentlicht wird. Deren Berichte wurden im Verlauf der letzten Zeit, angefangen September 13, veröffentlicht. Also die Arbeitsgruppe 1 beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen, also ist der Teilbericht 1. die etwa 1500 Seiten umfasst und im September 2013 abgeschlossen wurde und im Januar dieses Jahr veröffentlicht wurde. Die Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit den Folgen, Anpassungen und der Verwundbarkeit. Das ist der Teilbericht 2. Zum Thema Klimawandel umfasst ca. 1800 Seiten und wurde abgeschlossen im März dieses Jahres. Und die Arbeitsgruppe 3 beschäftigt sich dann mit den vermutlichen, vermeintlichen oder vorgeschlagenen Lösungen, sprich Minderung des Klimawandels, wie man den abfedern kann. Und der umfasst ca. 1500 Seiten und wurde im April dieses Jahr abgeschlossen. Und dann, und das
und das hat der Otto übrigens alles gelesen, glaube ich.
Ja, natürlich. Das wären dann insgesamt, lass mich fast 5000 Seiten. Herzlich willkommen. Wenn ich nichts anderes zu tun hätte, wäre das schön. Da könnte man sich da wirklich mal drin vertiefen und müsste nicht nur manchmal nur Meinungen wiedergeben. Gut, der Hauptgrund für unsere Sendung heute und auch der wesentliche Inhalt wird der sogenannte Synthesebericht sein, der eben aus diesen Beiträgen dieser drei Arbeitsgruppen besteht. Und der jetzt im Oktober veröffentlicht wurde und Anfang November in einer Pressekonferenz in Kopenhagen vorgestellt wurde. Ich komme jetzt mal zu den Hauptaussagen von dieser Zusammenfassung aus diesen drei Arbeitsbereichen. Und zwar richtet sich diese an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger. Ja, eine Kernaussage ist auf jeden Fall, dass das die Erwärmung des Klimasystems eben jetzt eindeutig ist. Und da möchte ich mal ganz kurz noch was einflechten zu den Formulierungen. Die Wissenschaftler, die diese Berichte verfassen, achten sehr genau, sehr ausführlich auf ihre Aussagen in der Formulierung. Sie verwenden da sehr oft Begriffe wie äußerst wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich und wahrscheinlich, wobei äußerst wahrscheinlich eine Aussage hat von 95-100%, sehr wahrscheinlich sind 90-100% und wahrscheinlich 66-100%. Das wird jetzt im weiteren Verlauf dieser Sendung schon bedeutsam sein, gerade in dem Zusammenhang, was diesen IPCC-Bericht anbelangt, weil die sehr genau, wie gesagt, sehr genau darauf achten, welche Formulierung sie wählen. Also nochmal, diese Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig und viele der seit den 1950er Jahren beobachteten Veränderungen sind seit Jahrzehnten beziehungsweise Jahrhunderten aufgetreten.
Darf ich da mal was zitieren, Otto, was ich mir rausgeschrieben habe? Es ist wahrscheinlich, nur wahrscheinlich, also wir wiederholen mal 66-100% Wahrscheinlichkeit, dass auf der Nordhalbkugel der Zeitraum von 1983 bis 2013 die wärmste 30 Jahre Periode der letzten 1400 Jahre war.
Ja, das ist auch das, was im 2014 sich andeutet. Also auch diese WMO, die ich vorher schon erwähnte, hat ja jetzt erst einen Bericht veröffentlicht und ja, dass wir 2014 mit einiger Wahrscheinlichkeit das wärmste je gemessene Jahr seit Beginn der Aufzeichnung 1850 haben werden. Und was ich eigentlich ganz erstaunlich fand bei der Vorbereitung auf die Sendung, 14 der 15 wärmsten gemessenen Jahre liegen in diesem Jahrtausend und wir haben das Jahr 2014. Also kann man sich da schon vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Ich meine, das derzeitige Wetter, das Klima bei uns draußen unterstützt es ja, beschreibt es ja eigentlich ziemlich eindeutig. Ja, also nochmals, diese seit den 1950er Jahren beobachteten Veränderungen sind seit Jahrzehnten, Jahrhunderten noch nie aufgetreten. Da ist zum Beispiel die Atmosphäre und die Ozeane, die sich erwärmen, der Rückgang der Eis und Schneemengen oder Schnee und Eismengen ist ja eigentlich egal. Der Verlust eben dieser Eisschilder in Grönland und an der Antarktis. Der Anstieg vom Meeresspiegel, der global zwischen 1901 und 2010 durchschnittlich bei 19 Zentimetern lag. Es gibt inzwischen den ersten Klimaflüchtling, habe ich dieser Tage gelesen, der in Neuseeland Asyl beantragt hat aufgrund des Meeresanstiegs. Der kommt von Tuvalu, dieser berühmt-berüchtigten Insel inzwischen. Und ja, wie gesagt, er hat in Neuseeland Asyl bekommen aus diesen Gründen. Und Tuvalu selber, nee, die Inselgruppe, jetzt fällt mir der Name nicht mehr an, die haben einen Sammelbegriff, Tuvalu ist nur eine der Insel. Ja, der Präsident hat auf jeden Fall auf den Fidschi-Inseln schon mal 2500 Quadratkilometer gekauft, um die Leute dorthin dann aussiedeln, evakuieren zu können, um sicherzugehen, dass die auch nicht wieder einen festen Boden unter den Füßen haben werden.
Darf ich gerade nochmal auf die Zahl zurückkommen, die du jetzt eben genannt hast mit dem Meeresspiegelanstieg zwischen 1901 und 2010? Das sind ja so im Mittel deutlich unter 2 Zentimeter pro Jahr. Allerdings hat man festgestellt, und diese Messungen sind ja wohl kaum zu bezweifeln, weil sie in jüngster Zeit stattfanden, dass von 1993 bis 2010 der durchschnittliche Meeresspiegelanstieg 3,2 Millimeter pro Jahr war. Das heißt, der Meeresanstieg beschleunigt sich.
Ja, das ist bei allen diesen Dingen zu beobachten. Auch der Temperaturanstieg und alles wird, die Steigungsraten werden höher.
Ja.
Ist nicht mehr so kontinuierlicher Anstieg, sondern teilweise, also jetzt in diesen Größenordnungen gesprochen, sind es eigentlich teilweise Sprünge. Ja, und weiterhin besagt, steht in dem Bericht, in dem Synthesebericht des IPCC, dass eben die Zunahme der Treibhausgaskonzentration deutlich angestiegen ist. Das sind Werte wie seit mindestens die letzten 800.000 Jahre nicht mehr gemessen. Die letzten 3 Jahrzehnte, ja, das hat der Jörn ja eben gerade auch angedeutet, waren wärmer als die vorangegangenen Jahrzehnte seit 1850. Die Nordhemisphäre zwischen, das ist diese 30-Jahr-Periode, die du vorher erwähnt hattest, genau. Da brauche ich die nicht nochmal wiederholen. Was eben auch eine ganz wichtige Aussage des Berichtes ist, ist eben, dass der menschliche Einfluss aufs Klimasystem klar ist. Also diese Formulierungen wurden ja im Laufe der letzten Berichte immer etwas deutlicher. Und diesmal formuliert der IPCC das eben als klar.
Als extrem wahrscheinlich übrigens. Genau. Größer 95%.
Und das hat eben wieder mit diesen steigenden Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre zu tun. Es gibt einen positiven Strahlungsantrieb. Und die Klimamodelle, die jetzt in diesen Berichten allen zugrunde lagen, die sind natürlich jetzt wesentlich besser geworden, wie das bei dem letzten waren, vor 7 Jahren, gegenüber dem 4. Sachstandsbericht. Und jetzt muss ich gar noch mal gucken, ich glaube, so langsam kommen wir zum Ende von dieser Sache. Synthesebericht. Die Auswirkungen auf die fürs 21. Jahrhundert auf die Erdoberfläche sind eben die Erdoberflächentemperaturen, die werden ansteigen. Es wird Einfluss haben auf den globalen Wasserkreislauf, das, was ich vorher sagte, mit der Schnee- und Eisschmelze. Die Ozeane, mehr Eis und Schneebedeckung, Meeresspiegelanstieg, all das wird sich natürlich entsprechend verändern, wenn wir, und es ist immer diese magische Grenze, die da immer wieder ins Spiel kommt, diese sogenannte 2-Grad-Grenze, wenn wir es schaffen, den Anstieg der Temperatur bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Die Weltbank hat jetzt erst in einer veröffentlichten Studie, die das Potsdam-Institut für die Weltbank erstellt hat, von einem 1,5-Grad-Ziel gesprochen, was schwer zu erreichen sein wird, weil das, was wir bisher schon an Spuren hinterlassen haben, einfach diese Auswirkungen nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wenn das also so weitergeht in der Form, wie wir das bisher haben, wird es uns auch immens viel Geld kosten. Da hat ja dieser Stern-Report, der vor ein paar Jahren erschienen ist, schon darauf hingewiesen, dass es billiger ist für uns, für die Industriestaaten und für die Weltgemeinschaft sowieso, wenn wir in in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Das kommt uns günstiger, wie wenn wir die Schäden beheben müssen. Wenn jemand sich ausführlicher mit dem Bericht beschäftigen möchte, gebe ich schon mal die Internetadresse jetzt durch, damit ich es nachher nicht vergesse. Dann kannst du nachher nochmal wiederholen. Da steht es auch alles recht ausführlich drin, die einzelnen Sachstände, also die einzelnen Arbeitsgruppen, was die für Papiere veröffentlicht haben und so weiter. Und zwar ist es unter www.de-ipcc.com. www.ipcc.de. Also nochmal www.de-ipcc.de.
Danke, Otto, für den Hinweis. Da könnt ihr euch dann die ein paar tausend Seiten gerne beschaffen. Was ich gerne noch anführen möchte, weil viele Kreise behaupten ja gern, der globale Temperaturanstieg hat ja ausschließlich natürliche Ursachen. Die Wissenschaftler haben auch festgestellt, dass der Anteil von Veränderungen in der Sonneneinstrahlung und auch die Vulkanausbrüche nur einen kleinen Anteil an den Klimaveränderungen im letzten Jahrhundert hatten. So, Otto, wiederholt.
Ja, einigermaßen.
Gut, dann kannst du wieder an die Arbeit gehen. Genau. Ich glaube, du wolltest...
Ja, die Arbeit war schon vor der Sendung.
Ja, da hast du jetzt aber auch wieder recht. Sehr gute Vorbereitung, Otto. Du wolltest uns jetzt so ein bisschen was darüber erzählen, was denn die Risiken und die Folgen des prognostizierten Klimawandels für uns bedeuten, oder?
Ja, ich hatte es ja vorher schon angedeutet, dass eben der IPCC mit seinem Bericht eben Empfehlungen an die Politikerinnen und Politiker in den jeweiligen Ländern gibt, was aus den Ergebnissen ihrer drei Arbeitsgruppenberichte sich ableiten ließe. Auf jeden Fall sind die Risiken eine weitere dessen, was sie da aus den Ergebnissen ableiten, sind eben eine weitere Erwärmung und eine langfristige Veränderung des Klimasystems. Inzwischen gibt es ja auch, es wird ja gern von dieser davon gesprochen, dass das Klimasystem kippen könnte. Und das würde eben bedeuten, dass es zum Beispiel zu einer Austrocknung vom Amazonasgebiet kommt, dass eben die Monsun-Niederschläge in Asien sich stark verändern, dass eben auch zu dem, was ich vorher schon mal andeutet hatte, mit dem Gletscherschwund, Aufschmelzen der Eisschutzschilde der Gletscher in den Hochgebirgen und so weiter führen wird, was natürlich auch erhebliche Einflüsse auf die Wasserversorgung in den jeweiligen Weltregionen haben wird. Die Verstärkung und bestehender und Entstehung auch neuer Risiken für die Menschen und für Menschen und Umwelt sind Risiken, die sich aus einer entsprechenden Entwicklung ergeben würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eben schwerwiegende, tiefgreifende, irreversible Folgen für die Menschen, Arten, Vielfalt und auch die Ökosysteme steigen natürlich entsprechend an, würden ansteigen. Negative Folgen würde es geben für die Biodiversität, für die Ökosystemdienstleistungen. Was ein langes Wort für uns Schwaben, ist es fast nicht auszusprechen.
Also fast hingekommen, Otto.
Okay, danke, mit viel Holpern und Stolpern. Und eben auch für die wirtschaftliche Entwicklung, nicht nur in unseren Ländern, sondern natürlich auch ganz verstärkt in den schon ärmeren Staaten, die teilweise unter Wetterextremen leiden. Diese Wetterextreme würden zunehmen. Das führt natürlich auch zu Sicherheitsrisiken in der Weltgemeinschaft. Bei den vom IPCC untersuchten Szenarien mit ungebremsten Emissionen könnte eben die mittlere globale Erdoberflächentemperatur bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich, das ist jetzt wieder diese 66-100% Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich um 0,9 bis 5,4 Celsius Grad Celsius ansteigen. Das ist immer davon abhängig, wie viel Emissionen wir weiterhin in die Atmosphäre blasen. Und man muss jetzt mal ganz klar sagen, es geht hier nicht nur um CO2, sondern es gibt ja noch ganz verschiedene andere Treibhausgasemissionen, zum Beispiel Methan, das aus dem Austauen von Permafrostböden eben dann in die Atmosphäre gelangen würde und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Treibhausgase. Und es würde zu einer Erwärmung und Versauerung der Ozeane führen, was inzwischen auch Anzeichen dafür gibt, dass der Sättigungsgrad, die Aufnahmekapazität der Ozeane nahezu oder vielleicht sogar schon ganz erschöpft sind. Also da hat man immer davon angenommen, dass es eine gute CO2-Senke sein könnte, neben den Wäldern. Aber
ja, das ist eine wunderschöne CO2-Senke, die Ozeane. Nur, ich meine, wenn die Senke voll ist,
genau. Das ist wie bei allem. Ein Glas, das voll ist, ist einfach voll. Das muss man dann leer trinken, das Glas. Nur wird es in dem Fall ein bisschen schwieriger. Was ich vorher schon mal andeutet hat, der Anstieg des Meeresspiegels, der wird im 21. Jahrhundert mit sehr wahrscheinlich höherer Geschwindigkeit als zwischen 1971 und 2010 zu beobachten sein. Und der Anstieg würde je nach Szenario, also der IPCC, beziehungsweise anders muss man sagen, die Berichte, die Studien, auf den, die der IPCC auswertet, gehen da ja immer von unterschiedlichen Einlagerungen in die Atmosphäre der Treibhausgase aus. Also der Anstieg würde nach den verschiedenen Szenarien zwischen 26 und 82 Zentimeter gegenüber dem, was am Ende des 20. Jahrhunderts gemessen wurde, würde das ansteigen. Die mittlere, um jetzt eben die mittlere globale Erderwärmung auf diese immer wieder zitierte und heraufbeschworene 2-Grad-Grenze beziehen, die würde mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 66% zu begrenzen, müssen die angehäuften CO2-Emissionen seit 1870 auf 2900, jetzt kommen wieder ein paar wirre Zahlen, 2900 Gigatonnen begrenzt werden. Bis 2011 hatten wir bereits 2/3 emittiert. Es verbleiben noch 1000 Gigatonnen. Und das sind alle anderen Treibhausgase mit berücksichtigt, was ich ja vorher sagte, dass es sich hier nicht nur ums CO2 handelt.
Ich glaube, man spricht da von CO2-Äquivalenzen.
Genau, das wird dann umgerechnet. Ja, also wir sind da auf einem Weg hin, dass wir dieses, was wir dürfen oder maximal könnten, schon ziemlich weit fortgeschritten. Jetzt empfiehlt natürlich der IPCC auch verschiedene Handlungsmaßnahmen, macht er Vorschläge. Was auf jeden Fall sich ergibt aus dem, was ich gerade eben sagte, ist eben, dass es eine Minderung von den Treibhausgasemissionen geben muss und stattfinden muss natürlich auch eine Anpassung an Klimawandel. Also da geht es jetzt nicht nur darum, um die physikalischen Bewertungen, sondern was für die Menschen, für die Natur, die Umwelt, die Artenvielfalt, Biodiversität etc. notwendig ist. Weil, dass der Klimawandel schon vorangeschritten ist, merkt man ja immer wieder und das erfordert natürlich auch entsprechende Anpassungsmaßnahmen. Wenn wir keine zusätzlichen Treibhausgasminderungen erreichen, dann führt es zu einer Erwärmung bis zum Ende des 21. Jahrhunderts weltweit zu einem hohen bis sehr hohen Risiko zu schweren, weit verbreiteten und irreversiblen Klimafolgen, also dass wir dann auch nicht mehr in den Griff bekommen könnten. Das hat auch dann wieder mit diesem Kippen des Klimasystems zu tun, von dem ich vorher gesprochen habe. Es gibt dann auch wieder logischerweise bei dieser ganzen Geschichte auch die wirtschaftliche Seite. Die Klimaschutzmaßnahmen bringen auch Zusatznutzen. Das sieht man ja bei uns ganz gut im Hinblick auf die doch, wenn auch immer schwieriger werdende Energiewende. Das hat ja auch Arbeitsplatzschutzmaßnahmen, da könnte der Jörn sicher ganz nett was dazu sagen.
Ja, passt jetzt aber heute hier nicht rein.
Ja, aber einen Satz darfst du doch schon loswerden. Du bist doch in so einer Solarbürgergenossenschaft.
Was heißt hier Solarbürgergenossenschaft? Wir sind eine Energiegenossenschaft.
Energiegenossenschaft, Entschuldigung, ja, okay.
Und beschäftigen uns nicht nur mit Photovoltaik.
Okay. Aber man sieht daran, aber jetzt nicht nur am Jörn, sondern an diesem Thema überhaupt, dass es eben diese Zusatznutzen sind, die sich aus diesen Klimaschutzmaßnahmen ergeben. Aber es ergeben sich daraus natürlich auch Risiken. Allerdings sind diese Risiken mit den nachteiligen Folgen eben geringer als bei einem fortschreitenden Klimawandel, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und der IPCC ist der Meinung, dass eben der Klimaschutz kosteneffizient sein kann, wenn es eine Kombination gibt von einer Reduktion vom Energieverbrauch und der Treibhausgasintensität auf der Endverbraucherseite. Wenn wir eine Dekarbonierung der Energieversorgung, sprich Kohle, Gas, Öl, erreichen oder umsetzen, wie auch immer, wir müssen es schaffen, es ist notwendig. Wenn wir eine Reduktion der Nettoemissionen vornehmen und erreichen und Wir müssen eine Stärkung der Kohlenstoffsenken im landgebundenen Sektor, so formuliert es der IPCC, erreichen. Das heißt eben das, was ich vorher sagte mit den Meeren oder auch Wälder, was noch dazu kommt, ist die Landwirtschaft, weil eben eine bestimmte Landwirtschaftsform eben nicht als CO2-Speicher zur Verfügung steht. Das hat was mit der Bewachsung zu tun. Ja, also das sind eben auch Bereiche, die das berührt. Und was der IPCC eben noch der Meinung ist, dass die derzeitigen Minderungspläne eben nicht ausreichen, um die, und das ist mit, also das sagen sie eben mit wahrscheinlich wieder, das sind diese 66-100%, dass es uns damit, dass wir es damit erreichen, die Erwärmung auf 100, auf 2 Grad zu begrenzen. Also sprich, wir müssen viel mehr tun. Jetzt muss ich gerade noch mal kurz nachgucken. Also die Szenarien, die der IPCC untersucht hat, um eine wahrscheinliche Einhaltung der 2% Grad Obergrenze zu erreichen, müssen die globalen Treibhausgasemissionen in allen Bereichen, und das betrifft jetzt nicht nur die Energiestromerzeugung, das betrifft auch den Verkehr, die Landwirtschaft, vielfältige Bereiche, die da eben mit einfließen, müssen da in allen Bereichen gegenüber, also bis 2050 gegenüber 2010 um 40-70% reduziert werden. Und bis zum Ende des Jahrhunderts müssten es nahe beziehungsweise unter Null Emissionen sein. Was da dazu führen könnte, ist eben eine zügigere Verbesserung der Energieeffizienz. Wir brauchen eine Verdrei- bis Vierfachung kohlenstofffreier und armer Energieversorgung durch erneuerbare Energien. Der IPCC empfiehlt auch die Atomenergie als Hinderung oder Maßnahme.
Und was heißt empfiehlt?
Ja, er schreibt es so drin, dass das eben mit...
Er erwähnt, dass die Atomkraftwerke CO2-frei im Betrieb sind.
Ob er das so formuliert, weiß ich nicht. Aber,
so lese ich das, bitte.
Okay. Aber ich meine, das ist natürlich ein Stich ins offene Herz für uns Greenpeace-Leute, die Atomenergie.
Naja, also wir müssen ja jetzt noch, also ich nicht und du auch nicht, Otto, aber unsere Nachkommen müssen noch Jahrtausende mit dem strahlenden Müll leben, von dem wir bis heute noch keine sichere Lagerstätte gefunden haben. Ich glaube nicht, dass der Weltklimarat das jetzt wirklich empfehlen wollte. Er hat halt genau das erwähnt, was viele wissen, nämlich, was ich schon sagte, CO2-frei im Betrieb. Vollkommen CO2-frei nämlich auch nicht, weil bei der Gewinnung des Urans haben wir auch CO2-Äquivalenzen.
Ja, natürlich, ich meine, Atomenergie ist nicht CO2-frei und wenn man nur den Abbau des Urans anguckt, das ist unbestritten. Und das Thema Atomenergie hat ja vielfältigere Facetten. Wir hatten da in letzter Zeit ja 2-3 Sendungen dazu. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich meine, was der IPCC eben auch noch empfiehlt, ist eine fossile Energie, sprich mit Kohlenstoffabtrennung und Speicherung, das sogenannte CCS, auch das ist ein heikles Thema.
Also jetzt kommen wir nicht mit CCS, Otto.
Nein, natürlich nicht, aber ich referiere das jetzt ja nur mal, was der IPCC empfiehlt. Ich meine, bei der CCS-Geschichte wird sich im Endeffekt dann vielleicht dasselbe Problem ergeben wie mit dem Atommüll. Wohin denn? Diese Speicherkapazitäten sind ja irgendwann auch ausgeschöpft.
Also das erinnert mich wirklich stark daran, wie wir damals mit dem strahlenden Müll umgegangen sind. Wir haben gedacht, naja, machen wir mal erstmal, wir werden schon eine Lösung finden. Wir haben sie nicht gefunden bisher, ob wir dann die Lösung, endgültige Lösung der CO2-Speicherung gefunden haben, steht in den Sternen. Deswegen sollten wir meiner Meinung nach damit gar nicht erst anfangen, bevor wir nicht sicher sind, dass das für die nächsten paar tausend Jahre sicher gespeichert ist.
Genau, weil es hat es ja auch schon gegeben, dass das Gas dann auf seltsame Weise verschwunden ist, da wo man schon mal versucht hat. Was der IPCC eben noch schreibt in seinem Bericht ist, dass es eine Schätzung der Kosten-Nutzen von Klimaschutz kann nicht mit dem direkten Risiko der Klimafolgen verglichen werden. Also das sind alles dann so die Hinweise, Empfehlungen, Ratschläge des IPCC. Ich will jetzt nochmal zum Schluss ganz kurz ein kleines Zitat anfinden, was ich eigentlich ganz treffend finde. Das war eben auch aus diesem IPCC-Bericht. Der Klimawandel bedroht eine gerechte und nachhaltige Entwicklung. Minderung, Anpassung und nachhaltige Entwicklung sind eng miteinander verbunden, wobei sowohl Synergieeffekte als auch Zielkonflikte möglich sind. Der Klimawandel hat die Eigenschaften eines, in Anführungszeichen, Problems kollektiven Handelns auf globaler Ebene. Wirksamer Klimaschutz erfordert gemeinsame Lösungen. Er kann nicht erreicht werden, wenn einzelne Akteure ihre eigenen Interessen unabhängig verfolgen. Ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben, was zu tun wäre.
Genau, viele freuen sich ja eigentlich schon darauf, dass die globale Temperaturerhöhung durchaus Vorteile hier bei uns in Mitteleuropa bringen könnte. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Ja, Otto, du bist wieder dran, nämlich mit einem Blick auf die Klimakonferenz in Lima, die vor kurzem gerade zu Ende gegangen ist.
Ja, die ging vor einer Woche zu Ende, war vom 1. bis 12.12., hat wie immer eine Verlängerung gegeben, das ist inzwischen Standard bei der ganzen Sache. Ich will mal kurz auf die Vorzeichen eingehen, die eben vor diesem Klimagipfel in der Welt waren. Also zunächst mal wieder diese Daten, die wir jetzt teilweise hier schon referiert haben beim IPCC-Bericht. Es gab einen ziemlich schnellen und starken Anstieg der Treibhausgasemissionen global. 2013 waren es mehr als 35 Milliarden Tonnen CO2, die ausgestoßen wurden. Das ist ein neuer Höchststand, der da erreicht wurde. Und es war der höchste je verzeichnete Anstieg, also eine höchst verzeichnete Zunahme gegenüber dem Vorjahr um nahezu 700 Millionen Tonnen. Grund dafür liegt natürlich in der Attraktivität der Kohle. Das wäre ein Thema für sich nochmal, Kohleverstromung, aus der wir unbedingt raus müssen, wenn wir diese ganzen Emissionsziele oder diese Klimaschutzziele erreichen wollen. Einer der Faktoren. Es gibt noch die Gebäudedämmung, es gibt noch das Verkehrswesen und. Die CO2-Konzentration war 2013 erstmal über 400 ppm, das heißt Parts per Million, also Anteile in der Atmosphäre. Und gegenüber, während sie bei der Vorderindustrialisierung bei 280 ppm lag. Und um das 200-Grad-Ziel, ja genau, auf dem sind wir am besten Weg dorthin, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, dürfen nicht mehr wie 450 ppm in der Atmosphäre sein. Wie gesagt, im Moment 2013 waren es erstmal über 400 ppm. Der Klimagipfel in Lima wurde im Vorfeld gern als Zwischengipfel bezeichnet, wobei jetzt meine persönliche Einschätzung auch vermute, dass es gefährlich war, weil man schon gesagt hat, vorher, das hakt man ab, weil Paris ja erst wichtig ist. Das ist eben im nächsten Jahr, im nächsten Herbst ist Paris das große Ziel. Da soll ein Kyoto-Nachfolgeprotokoll beschlossen werden. Also der Vertragstext soll in den Grundzügen in Lima erarbeitet werden. Die Minderungsziele sollen dann eben auch für Schwellenländer verpflichtend werden und festgeschrieben werden. Und weitere Ziele bei Klimaschutz, Finanzhilfe für Entwicklungsländer und beim internationalen Waldschutz sollen da erarbeitet werden. Positiv vor der Klimakonferenz wurde da verzeichnet, dass es ein Abkommen zwischen, eine Verständigung zwischen USA und China gab über eine gemeinsame Initiative. Demnach wollte die USA eine Minderung ihrer CO2-Emissionen um 26-28% gegenüber 2005, was allerdings gegenüber 1990, was das eigentlich generelle Basisjahr bei diesen ganzen Sachen ist, lediglich 14-16% wären, völlig abgesehen von den Schwierigkeiten, die sich auch eventuell für die Obama-Regierung dort ergeben. Der Widerstand bei den Republikanern ist schon sehr groß gegen das Ganze. Und China verpflichtet sich, dass der Höhepunkt ihres CO2-Ausstoßes spätestens 2030 erfolgen soll und dann eben eine Absenkung erzielt werden. Wobei man auch sagen muss, China ist heute schon einer der größten Anbieter, Versorger an erneuerbaren Energien und worauf China natürlich auch mit Recht immer wieder hinweist. Viele ihrer Emissionen stammen natürlich von anderen, also außerhalb Chinas stammenden Firmen, Unternehmen. Dann hat sich der G20-Gipfel in Australien dazu verpflichtet, dass es zu einem Abschluss kommt für das Klimaprotokoll in Paris nächstes Jahr 2015. Und es soll ein grüner Klimafonds ausgelegt werden, der dem Aufbau der erneuerbaren Energien dient, soll eben auch eine Anpassung an Klimawandel ermöglichen für die ärmeren Länder. Und laut einer Geberkonferenz soll der fast 10 Milliarden Dollar erhalten. Einzahler sind in der Hauptsache großteils eben auch USA, Japan und Deutschland. Und ab 2020 soll dieser Fonds 100 Milliarden Dollar jährlich erhalten. Also der soll sich über diese 100 Milliarden Dollar jährlich verfügen können. Und die Weltbank fordert einen weltweiten CO2-Preis. Das waren jetzt mal die Vorzeichen vor der Klimakonferenz in Lima, der, wie gesagt, letzte Woche zu Ende ging. Was jetzt allerdings dann erzielt wurde, ist etwas schwierig, weil von Umweltverbänden das heftig kritisiert wird, dass es ein doch recht mageres Ziel sei. Und es gibt ein Zitat von vielen Delegierten und Beobachtern des Klimagipfels: Das Ding bringt uns nach Paris, so wird es jetzt bezeichnet. Es ist jedoch ein Minimalkonsens, der da erzielt wurde. Bis März 2015 sollen die Regierungen ihre freiwilligen Ausrufezeichen, also nicht verpflichteten CO2-Reduktionsziele für die Zeit nach 2020 melden. Die Umweltverbände bezeichnen den Text als gefährlich schwach im Hinblick auf das 2-Grad-Ziel, das immer wieder erwähnt wird. Die Aufbruchstimmung nach dem, was ich gerade erwähnt hatte, mit den USA und China war zu Beginn der Konferenz recht groß, hat sich aber wohl ziemlich schnell verflüchtigt. Die Betonung der Verantwortung der Industrieländer auf die und wird eben auch verwiesen auf die unterschiedlichen nationalen Umstände und eben die Verantwortung der Industrieländer. Es wurde eine Vorlage angenommen für das sogenannte Paris-Protokoll. Und darin wird eben von der Begrenzung auf dieses 2-Grad-Ziel gesprochen. Eine einheitliche, vergleichbare Formulierung wurde allerdings nicht gefunden, die eben eine verbindliche Bewertung der Vorschläge vor Paris, die bis jetzt eingereicht werden sollten, ermöglichten. Und damit ist es auch fast unmöglich festzustellen, ob die Reduktionen ausreichen. Es gab eine ziemliche Skepsis auch von den Lima-Unterhändlern aus Deutschland, Frankreich, USA. Dann gab es eine Kritik an der Frau Hendricks, die früher zurückgeflogen ist vor Ablauf der Konferenz, weil sie ihren Heimflug nicht verschieben wollte. Und ich sage jetzt nochmal ein ganz kurzes, eine Forderung von dem Hartmut Grasel, der ehemaliger Direktor des MPI in Hamburg ist und Leiter des Klimaschutzprogramms der WMO, der in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt hat, eben die Zivilgesellschaft soll sich stärker für den Klimaschutz aussprechen, um Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und laut Herrn Grasel wird Paris das Thema Erderwärmung nicht lösen. Also das Lima-Ergebnis wird das Problem Erderwärmung in Paris nicht lösen, aber es lässt eine minimale Chance, das 2-Grad-Ziel zu halten. Und damit bin ich durch.
Na, das ist ja toll, Otto. Also das, was du da so erzählt hast, hört sich ja so an, als wenn da auf internationaler Ebene sehr zurückhaltend damit umgegangen wird, den Klimawandel zu stoppen. Das soll aber nicht heißen, dass wir in Deutschland uns jetzt wieder zurücklehnen und sagen, ist ja gut, wir haben genug getan. Nein, wir müssen weitermachen. Und deswegen noch einmal die Greenpeace-Forderung, damit es auch jeder versteht. Wir wollen nicht, dass alle Kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden, so wie der Gabriel das mal kolportierte. Nein, aber wir möchten einen Ausstiegsplan aus der Kohle, und zwar Ausstieg aus der Braunkohle, der schädlichsten Energieerzeugung, bis zum Jahr 2030, vollständiges Ende der Kohleverstromung bis zum Jahr 2040. Wie das gehen kann, hat Greenpeace schon vorgestellt im April 2011 in der Studie Der Plan. So, damit sind wir mit unserem Thema zu Ende. Ich darf am Ende noch einmal erwähnen, dass mehr Infos zu dem, was wir treiben und speziell auch zu unserem Thema bei uns auf der Seite zu suchen sind. Unsere Webseite www.greenpeace-frankfurt.de. Fragen an uns bitte gerne an unsere E-Mail-Adresse info@greenpeace-frankfurt.de. Naja, und wenn ihr mitmachen wollt, die Welt zu retten, gerne, jederzeit. Wir empfehlen für Einsteiger unseren Schnupperabend jeden ersten Montag eines Monats von 18 bis 19 Uhr. Ich darf schon mal ankündigen, im Februar nicht, da wird es der zweite Montag sein. Also,
5.1.
Wir freuen uns auf euren Besuch beim nächsten Schnupperabend,
ja,
am 5.
Januar. Ja, bei der
Januar.
Gelegenheit noch ganz kurz schöne Feiertage. Und was wichtiger ist, lasst es krachen an Silvester. Kommt gut ins neue Jahr.